Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge heißt Ringe Reloaded. Und es geht um Basiswissen über Ringe, das wir in der Algebra erworben haben und das jetzt besonders wichtig sein wird am Anfang der Galois-Theorie-Vorlesung. Da habe ich mir überlegt, dass wir ein paar Dinge jetzt einfach nochmal durchsprechen und wiederholen. Ich versuche das mit ein, zwei Beispielen zu illustrieren und dabei nochmal die wichtigen Begriffe abzuklappern, die am Anfang der Galois-Theorie-Vorlesung eine wichtige Rolle spielen werden. Später, wenn wir dann mehr Wissen entwickeln und neue Begriffe kennenlernen und dann alles aufeinander aufbaut, dann tritt das, was wir aus der Algebra brauchen, langsam in den Hintergrund oder es kommen immer die gleichen Ideen wieder. Deswegen ist es vielleicht jetzt am Anfang besonders wichtig, dass wir noch einmal gucken, was brauchen wir, was werden die Hauptwerkzeuge sein, damit wir uns da sicher fühlen. Und das ist jetzt nicht nur für Leute gedacht, die einfach noch nie eine Algebra-Vorlesung gehört haben, sondern auch für Leute, bei denen es eine Weile her ist oder die jetzt einfach nur sicher sein wollen, was muss ich mir im Zweifel nochmal angucken, damit ich am Anfang nicht ins Stolpern gerate. Gut, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und werde jetzt improvisieren und hoffe, dass ich alles Wichtige abdecke. Ansonsten wie immer nochmal nachfragen und dann mache ich einfach eine zweite Folge, wo ich nochmal andere Dinge aufgreife oder auch einfach Themen vertiefe, bei denen Sie der Auffassung sind, dass ich da jetzt noch nicht genug zu gesagt habe. Stichwort ist also Ringe, Ideale. Dann geht es auch um besondere Arten von Ringen, nämlich Polynomringe, die wir ganz häufig brauchen werden. Und ich fange jetzt einfach nochmal damit an. Was ist eigentlich ein Ring? Ein Ring ist eine Menge mit zwei Verknüpfungen, Plus und Mal. Und wir haben bezüglich der Verknüpfung Plus, der Addition, wie wir dann immer sagen, eine abelsche Gruppe. Sprich, wir haben das Assoziativgesetz, wir haben ein neutrales Element, das nennen wir normalerweise 0. Wir sind überhaupt erstmal abgeschlossen unter Plus, das heißt, bei Addition verlassen wir den Zahlenbereich nicht. Oder den Bereich der Elemente, um den es da geht. Und dann hat noch jedes Element bezüglich Plus ein Inverses. Z mit Plus zum Beispiel, das ist eine abelsche Gruppe. Abelsch heißt dabei, dass es keine Rolle spielt, wie rum wir verknüpfen. Und das ist ja zum Beispiel so bei den ganzen Zahlen mit Addition. Tatsächlich sind die ganzen Zahlen auch ein schönes Beispiel für einen Ring. Ein Ring hat noch eine zweite Verknüpfung, die nennen wir meistens Mal. Und da gelten etwas schwächere Regeln. Wir haben das Assoziativgesetz, wir haben auch wieder Abgeschlossenheit, aber wir haben da nicht unbedingt Gruppeneigenschaften. In dem Moment, wo... Achso, wir haben noch Distributivgesetze, das ist die Verknüpfung zwischen Plus und Mal, also Verknüpfung im Sinne von die Verbindung zwischen Plus und Mal. Die Distributivgesetze sind das, was man kennt und normalerweise bei einem Ring würde man immer zwei brauchen, aber wenn es ein kommutativer Ring ist und in unseren Beispielen wird das dann immer so sein, dann spielt bei der Multiplikation die Reihenfolge keine Rolle und dann reicht auch ein Distributivgesetz. Z ist ein schönes Beispiel, da haben wir eine abelsche Gruppe bezüglich Plus und wir haben noch die Multiplikation mit all den Regeln, die wir brauchen. Was ist da noch besonders schön? Na, bei Z haben wir die 1 und die 1 ist ein neutrales Element für die Multiplikation. Das ist schön und ja, Kommutativität habe ich schon gesagt. Was wir noch haben, ist die Nullteilerfreiheit. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die wir bei den Ringen, mit denen wir hier in der Vorlesung arbeiten, die wir da immer haben. Und auch die Idealstruktur ist bei Z sehr schön, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Im Allgemeinen sind Ringe sehr seltsam, da können die komischsten Dinge passieren, aber die Ringe, mit denen wir uns in der Galois-Theorie-Vorlesung beschäftigen, sind meistens sehr gutartig. Vor allem werden wir da oft mit Polynomringen arbeiten. Polynomringe sind Ringe, in denen die Elemente Polynome sind und da können wir jetzt für den Moment mal so eine ganz naive Vorstellung haben von Polynomen, so wie aus der Schule. Die bei mir lineare Algebra gehört haben, die haben richtig schön mit mir zusammen entwickelt, warum es sowas überhaupt gibt und wie man das formal alles hinschreibt. Und dann haben wir eine vereinfachte Schreibweise uns ausgedacht, die wieder genauso aussieht wie die Schreibweise für Polynome in der Schule. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass die Existenz von Polynomringen nicht einfach vom Himmel fällt und dass man dieser Variable x auch tatsächlich eine mathematisch saubere Bedeutung zuweisen kann. Das ist nicht einfach nur irgend so ein Ding, wo man was einsetzen kann. Das aber nur am Rande, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Polynomringe sind deshalb für uns so wichtig, weil wir ständig Polynome betrachten werden und dann interessieren wir uns für Nullstellen davon und die Polynome kommen immer irgendwo her. Die leben über irgendeinem Koeffizientenbereich. In der Regel werden das Körper sein, zum Beispiel Q. Und dann haben wir Polynome, da können wir was einsetzen. Das heißt, wir brauchen einmal eine Theorie der Polynomringe selber. Dann brauchen wir sowas wie einsetzen. Wir brauchen so ein Konzept wie Nullstellen. Und was wir auch brauchen, ist Irreduzibilität. Ich wiederhole nochmal kurz, was bei Polynomringen oder in Polynomringen Irreduzibilität bedeutet. ein Polynom P aus einem Polynomring, sagen wir jetzt mal Rx, x ist die Variable, R ist der Koeffizientenring, ein Polynom P aus Rx ist irreduzibel, genau dann, wenn Folgendes gilt. P ist nicht das Nullpolynom, P ist auch keine Einheit, das heißt bei uns dann normalerweise, dass P, also über Körpern würde das heißen, dass P nicht gerade 0 hat, über Ringen, die keine Körper sind, ist das nicht gleichwertig. Also Vorsicht, das Polynom darf keine Einheit sein, das heißt, es ist nicht invertierbar, multiplikativ. Und dann ist die wesentliche Eigenschaft, die wir eigentlich immer nachprüfen müssen, dass wenn man P als Produkt schreibt von zwei Polynomen, sagen wir S und T, aus dem gleichen Polynomring, also auch aus Rx, dann geht das nur, wenn S den gleichen Grad hat wie P, also zu P assoziiert ist und T ist eine Einheit. Oder umgekehrt, es könnte auch sein, dass S eine Einheit ist und T ist assoziiert zu P. Umgangssprachlich könnte man sowas sagen wie, man kann das P nicht nochmal echt in kleinere Polynome zerlegen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn je nachdem, in was für einem Polynomring man ist, ist nicht so klar, was echt eine echte Zerlegung ist und was interessante Polynome sind. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Wenn wir sowas haben wie 2 mal x plus 2, dann kann man das in z noch sehr interessant zerlegen, nämlich als 2 mal in Klammern x plus 1. Und das sind beides interessante Polynome, die sind beide keine Einheiten. Aber die gleiche Zerlegung wäre über dem Körper Q langweilig, denn da ist 2 invertierbar. Also Vorsicht, aber das ist jetzt schon relativ subtil und solche kleinen Feinheiten werden, glaube ich, in der Galois-Theorie selten eine Rolle spielen. Also nochmal, Irreduzibilität ist so eine Art Unzerlegbarkeitskriterium für Polynome. Und wie man Irreduzibilität zum Beispiel zeigen kann, das wird in der Vorlesung ab und zu nochmal vorkommen. Häufig macht man das so, dass man sich eine konkrete Zerlegung hernimmt und dann einfach zeigt, dass die Polynome da nicht interessant sein können, in dem Sinne, dass dann eins davon eine Einheit sein muss. Es gibt aber auch Kriterien. Wir haben gestern ja schon das Eisenstein-Kriterium angesprochen mit den Primzahlen. Auch sowas kann man verwenden. Da würde ich Sie bitten, einfach nochmal nachzulesen. Für den Moment ist nur wichtig, dass wir uns erinnern, was irreduzible Polynome sind. Und die werden gleich eine wichtige Rolle spielen beim Thema Ideale. Polynomringe haben schöne Eigenschaften, wenn der Ring schöne Eigenschaften hat, aus dem die Koeffizienten kommen. Besonders schön sind Polynomringe über Körpern. Und das werden auch die sein, die uns in der Galois-Theorie interessieren. Normalerweise unterscheiden wir dann zwischen den Polynomringen über dem Grundkörper und den Polynomringen über irgendwelchen Erweiterungskörpern. Aber es geht halt immer um Körper und deswegen sind die Polynomringe auch immer euklidisch. Und das heißt, wir haben dann ein Konzept von Teilen mit Rest. Wir können den Grad benutzen. Die Funktion, die den Grad benutzt, wird zu einer euklidischen Normfunktion. Das haben wir uns alles in der Algebra angeguckt. Generell haben wir auch immer so eine Gradformel. Das heißt, der Grad des Produkts von zwei Polynomen ist die Summe der Grade der einzelnen Polynome. Auch das ist manchmal wichtig. Und jetzt möchte ich kurz über Ideale sprechen. Ein Ideal ist erstmal einfach nur eine interessante Teilstruktur von einem Ring. Bei sogenannten Hauptidealringen, da haben alle Ideale eine ganz bestimmte, sehr schöne, einfach verständliche Form. Jedes Ideal kann man nämlich da so auffassen, dass es aus den Vielfachen eines bestimmten Elements des Ringes besteht. Für dieses Element gibt es normalerweise eine kleine Auswahl, was man da nehmen kann. Aber wenn man so ein Element dann gefunden hat, dann besteht das Ideal einfach aus den Vielfachen davon. Und ich möchte mal kurz am Ring Z erklären, wie das aussieht. Der Ring Z ist nämlich so einer. Jedes Ideal kann man da schreiben als Menge von Vielfachen einer bestimmten ganzen Zahl. Zum Beispiel ist die Menge aller geraden Zahlen ein wunderschönes Ideal des Ringes Z. Die Idealeigenschaften kann man nachrechnen, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ich möchte einfach nur sagen, worum es dabei geht. Die Menge aller geraden Zahlen ist die Menge aller ganzzahligen Vielfachen von 2. 2 kann man also sozusagen als erzeugendes Element dieses Ideals verstehen. Man könnte auch minus 2 nehmen, da kommt das gleiche Ideal raus. Man kann auch 3 mal Z sich angucken, die Menge aller durch 3 teilbaren Zahlen. Auch da kriegen wir ein schönes Ideal. Und diese Ideale, die von einem Element erzeugt werden, sodass man also die Elemente des Ideals als Vielfache schreiben kann, die nennt man Hauptideale. Polynomringe über Körpern sind Hauptidealringe und auch das ist eine Eigenschaft, die wir in der Galois-Theorie-Vorlesung brauchen. Hier ist ein Beispiel, wie wir das verwenden und in der nächsten Vorlesung kommt das auch sofort dran. Wenn wir uns wir nehmen einen Körper K und wenn wir uns jetzt in dem dazugehörigen Polynomring Kx ein irreduzibles Polynom P schnappen. Dann können wir uns das von P erzeugte Hauptideal angucken. Nennen wir das mal J. J ist also jetzt P mal Kx. Das heißt, J besteht aus allen Vielfachen des Polynoms P. Oder man könnte auch sagen, J besteht aus allen Polynomen, die man im Polynomring Kx sozusagen durch P teilen kann. Das ist nicht so schön gesagt, aber so kann man sich das auch vorstellen, wenn man möchte. Wenn man da Polynomdivision machen würde durch P, dann käme wieder ein Polynom raus ohne Rest. Okay, jetzt kann man den Faktoring betrachten. Kx modulo j. Zum Thema Faktoring komme ich gleich auch nochmal ein bisschen abstrakter. Aber worauf ich hier hinaus will, ist, wenn das Ideal, mit dem wir da angefangen haben, also dieses j, p mal kx, wenn das von einem irreduziblen Element erzeugt wird, so wie wir das hier gerade vorausgesetzt haben, dann wird das ein maximales Ideal und der Faktoring ist dann ein Körper. Das ist ein wichtiges Argument, das wir aus der Algebra-Vorlesung kennen und das wir brauchen werden. Ich argumentiere jetzt nicht nochmal, warum das so ist. Stichwort teilen heißt umfassen. Und wir gucken mal kurz im Ring Z. Da wäre jetzt die Analogie zu einem irreduziblen Polynom einfach eine Primzahl oder das Negative einer Primzahl. Wir können also mal die 5 nehmen. Das vom 5 erzeugte Hauptideal 5 mal z verhält sich in z so, wie sich das von einem irreduziblen Polynom erzeugte Hauptideal p mal kx im Polynomring kx verhält. So ganz grob. Und die Analogie ist jetzt also, dass wir uns den Faktoring z modulo 5 mal z angucken und das ist in der Tat auch ein Körper mit 5 Elementen. So, nochmal kurz zur Wiederholung, wie so ein Faktoring aussieht und das kann man sich wirklich besser in z vorstellen. Nehmen wir mal z modulo 5 mal z. Da haben wir jetzt also das Ideal 5 mal z und das besteht einfach aus allen durch 5 teilbaren Zahlen. Wenn man sich jetzt den Faktoring anguckt, dann kann man sich vorstellen, dass man einfach nur die ganzen Zahlen in 5 Kategorien unterteilt, je nachdem, welchen Rest sie lassen beim Teilen durch 5. Anstatt also jetzt den ganzen Ring z, die ganze Zahlenmenge z auf einen Schlag zu betrachten, unterteilen wir sie in 5 gleich große Teile, je nachdem, welchen Rest die Zahl beim Teilen durch 5 hat. Auf diese Art und Weise bekommen wir 5 Teilmengen von z und das sind sozusagen die Elemente unseres Faktorings z modulo 5 mal z. Wir können also beim Rechnen immer so tun, als würden wir uns einfach nur ein Element rausgreifen, das so einen vorgegebenen Rest beim Teilen durch 5 hat und dann rechnen wir mit den Resten und das funktioniert alles wunderbar, das kennen wir aus der Zahlentheorie. Aber wir dürfen beim Rechnen nicht vergessen, dass in Wirklichkeit diese Elemente, mit denen wir rechnen, Mengen sind. Und die Vertreter, die wir da hinschreiben, diese Reste, die sind nicht eindeutig bestimmt. 5 mal z plus 1 ist zum Beispiel ein Element von z modulo 5 mal z. Das ist die Menge aller Zahlen, die beim Teilen durch 5 den Rest 1 lassen. Ich könnte aber genauso gut schreiben 5 mal z plus 6 oder 5 mal z minus 4. Das ist die gleiche Menge, auch wenn da immer unterschiedliche Repräsentanten stehen. Gut, jetzt haben wir vielleicht eine Vorstellung davon, was Faktorringe sind. Das Ganze funktioniert bei Polynomringen auch. Da teilt man sozusagen mit Rest durch ein Polynom. Und was wir in der Vorlesung häufiger mal brauchen werden, sind Homomorphiesätze. Und ich erkläre nochmal kurz den Homomorphiesatz für Ringe. Das ist dann auch der Schlusspunkt dieser Podcast-Folge. Was ist da los? Wir haben zwei Ringe, R1 und R2, und wir haben einen Ring-Homomorphismus Phi. Überlegen wir nochmal kurz, was das heißt. Phi ist eine Abbildung von R1 nach R2 und Phi verträgt sich mit der Ringstruktur. Das heißt, bei beiden Verknüpfungen, Plus und Mal, ist es egal, ob ich zuerst verknüpfe und dann mit Phi abbilde oder ob ich zuerst mit Phi abbilde und dann im anderen Ring verknüpfe. Das ist gemeint mit Homomorphismus. Jetzt gibt es eine wichtige Teilmenge des Startrings und das ist der Kern von Phi. Der Kern von Phi besteht aus all den Elementen von R1, die, wenn man sie mit Phi abbildet, auf dem Nullelement von R2 landen. Das ist der Kern. Und man kann zeigen, dass der Kern ein Ideal ist. Wir können also einen Faktoring bilden. Und jetzt kommt der Homomorphiesatz. Dieser Faktoring, den man da bekommt, also R1 modulo Kern von Phi, der ist als Ring isomorph zu dem Teilring von R2, der genau das Bild von Phi ist. Hier steckt jetzt sehr viel Information drin. Der Kern von Phi ist ein Ideal vom Startring R1. Das Bild von Phi ist ein Teilring des Zielbereichs R2. Und jetzt findet man einen Isomorphismus, einen Ring-Isomorphismus von dem Faktoring R1 modulo Kern von Phi in das Bild von Phi. Was ist ein Ringisomorphismus? Was versteckt sich also hinter diesem Wort isomorph? Anschaulich ist damit einfach nur gemeint, dass diese beiden Ringe die gleiche Struktur haben. Man kann sich vorstellen, dass das eine Kopie ist, zwei Kopien des gleichen Rings. Und einmal sind die Elemente in der einen Farbe angemalt und einmal in der anderen. Und diese Abbildung, dieser Isomorphismus, ist quasi das Anmalen in der anderen Farbe. Das ist jetzt sehr anschaulich. Was da wirklich passiert, mathematisch genau, ist, dass wir einen sogenannten Ringisomorphismus haben, also eine Abbildung, die gleichzeitig bijektiv ist, also umkehrbar, und wieder die Ringstruktur respektiert. Das heißt, es ist wieder egal, ob wir zuerst verknüpfen oder zuerst abbilden, und zwar bei beiden Verknüpfungen. Also nochmal, wenn man einen Ringhomomorphismus hat, Phi von einem Ring R1 in einem Ring R2, dann finden wir einen Ringisomorphismus von dem Faktorring R1 modulo Kern von Phi auf das Bild von Phi. Und den Homomorphiesatz für Ringe werden wir mehrfach brauchen. Wir brauchen ihn sofort am Montag in einem unserer ersten Resultate über Erweiterungen mit algebraischen Elementen, einfache Erweiterungen mit algebraischen Elementen. Da kommt dieses Argument schon vor und ich habe jetzt einige Konzepte und einige Argumente schon mal vorweggenommen, die wir da am Montag brauchen, in der Hoffnung, dass das denen, die damit nicht so vertraut sind, ein bisschen hilft, dann am Montag besser folgen zu können. Okay, das ist alles, was mir erstmal so eingefallen ist. Wie immer, wenn es noch Fragen gibt, dann sprechen Sie mich bitte einfach an und bitte äußern Sie ruhig im Verlauf der Vorlesung weiterhin Wünsche, wenn es darum geht, irgendwas nochmal genauer zu erklären oder irgendwas aus der Algebra zu wiederholen oder nochmal durch Beispiele zu unterlegen. Das mache ich wirklich gerne. Jetzt sage ich erstmal bis zum nächsten Mal.